Weg von Yoga-Klischees, aufgesetzten Glitzerkram und Pseudospiritualität. Hin zu innerem Wachstum, Balance und Tiefgang in Om meets Alltag, der Podcast von und mit Katharina Bock. Liebevoll und alltagstauglich wirft Katharina einen Blick auf wertvolle Themen aus der Welt des Yoga. Balance, mentale Kraft und Lebensfreude. Bist du bereit für Yoga mitten im Leben?
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast und herzlich willkommen an dich, Katharina Bock. Und wie immer, kann man schon sagen, hat ja schon eine eigene Historie und Tradition, bin ich bei dir im Podcast und du bist bei mir im Podcast. Ich freue mich.
Genau. Ja, ich freue mich auch sehr.
Wir hatten beim letzten Mal.
Auch Timo,
genau. Ja, genau, danke schön. Wir hatten beim letzten Mal ein schönes Thema und wir haben ja gesagt, wir unterhalten uns mal über was so ganz Yogisches und versuchen so eine ganzheitliche, auch moderne und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen traditionelle Sicht auf dieses Thema zu werfen. Und das Thema heißt Chakren.
Ja.
Und Chakren ist ja was, ich glaube, alle, die gerade zuhören, kennen das. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt schon sagt, okay, ich mache jetzt aus. Bleib mal dran, weil ich glaube, dass man das Thema ganz gut übersetzen kann, ohne dass es so überesoterisch anmuten mag. Und vielleicht beleuchten wir das mal ein bisschen von verschiedenen Seiten.
Ja.
Ich würde gern mal mit einer Frage an dich starten, Katharina. Weil ich weiß nicht, ich weiß, wie es mir damals ging. Ich war, als ich das erste Mal mit diesem System in Verbindung kam, um ganz ehrlich zu sein, habe ich gesagt, boah, das ist schon so ein bisschen esoterisch. Das habe ich eher so ein bisschen weggeschoben. Wie ging es dir denn, darf ich dich mal fragen?
Mir ging es tatsächlich ganz anders. Ich war ein bisschen schockverliebt in dieses bunte, fast so ein bisschen, wie du sagst, ne, erstmal esoterisch, oberflächlich anmutende System, wo aber eigentlich ja alle Lebensthemen drinstecken. Also das finde ich voll verrückt. Eine ganz großartige Landkarte, psychologisch, körperlich, energetisch. Also ja, ich mochte das tatsächlich gleich sehr. Fand's auch, ich glaube, das kommt auch sehr an auf die Lesart. Ne? Ich fand es am Anfang auch ein bisschen esoterisch. Aber ich habe so lieben gelernt über die Zeit, weil es einfach so kostbare Zugänge hat auf allen Ebenen der Koshas. Und das freue ich mich auch heute mit dir gemeinsam da drüber zu sprechen und drauf zu gucken. Also das bietet ein unglaubliches Potenzial, das entpuppte sich erst so nach und nach auch für mich. Aber ja, also ich hatte gleich eine Liebe. Ich mag tatsächlich auch manchmal diese bunten indischen lebensnahen Modelle, die gefallen mir durchaus zwischendrin auch mal ganz gut. Aber es rutscht oft in eine Esoterik, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, ja.
Ich glaube, dann hast du vielleicht einen besseren Start gehabt. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass du Frau bist. Also ich meine das jetzt wirklich ganz ernst. Ich erlebe uns Männer schon manchmal als eher so ein bisschen, oh, ich muss die Dinge erstmal verstehen, bevor ich die an mich ranlasse. Da haben wir schon vielleicht so einen Filter oder wollen nicht irgendwie zu weich wirken, irgendwie unten drunter. Aber ich hatte einen Zugang, der mir persönlich damals einfach zu platt und zu oberflächlich war, gleichzeitig aber zu einengend. Es ist vielleicht eher das Einengende, ne? Zu sagen, oh, das ist dein Wurzelchakra und da sitzt dein Urvertrauen und dann hast du da den nächsten bunten Ball, der sich dreht, ja? In dir, da sitzt, das ist dein Sexualchakra. Und dann sind es so Dinge, da steige ich aus. Plakativ ist schön und Modelle müssen sein. Deshalb möchte ich auch Werbung heute für dieses Modell mit dir gemeinsam machen, weil das ist ja toll.
Das würde ich auch gerne, ja.
Und du hast eben gesagt, es hängt so ein bisschen von der Lesart ab. Und ich glaube, genau das ist es. Ne? Also man kann es sehr platt runter reduzieren auf, Entschuldigung, so ein Billo-Modell, ja, so wie diese ganzen Persönlichkeitsmodelle. Ah, ich bin so ein Typ, dann bin ich auch so. Das engt uns ja eher ein. Das limitiert uns ja in unserer Freiheit. Oder man kann es ein bisschen weiterlesen. Und das würde ich heute gerne mal mit dir machen. Wollen wir mit starten?
Wir könnten vielleicht nochmal für alle, die das nicht wissen, nochmal eine kurze kleine Definition machen für Chakra.
Bitte, ich gebe super gerne das Wort an dich.
Also Chakra, genau, Chakra heißt übersetzt Rad oder Kreis und das kommt wirklich von der Bewegung auch. Die Chakren sind im Endeffekt unsere Energiezentren oder Organe des Energiekörpers, wenn man das vielleicht so nennen möchte oder wirklich Verdichtungen einfach auch von ganz vielen Nerven. Also die sind auch im grobstofflichen Körper ja gut nachweisbar und sind erstmal verortet auf der Ebene des Energiekörpers. Wirken aber von da aus wirklich auf alle Ebenen der Koshas. Das ist das Schöne, auf den Körper, auf unsere Psyche, also Gedanken, Gefühle, da ist alles drin, wirklich, also alle Lebensthemen stecken da drin. Also aber im engsten Sinne bedeutet es Rat eben wirklich über diese Energie, die fließen soll und wirklich auch, wenn man das gut spüren kann, die kreist. Genau, falls ihr das schon gespürt habt. Das kreist oder macht irgendwelche anderen Bewegungen, wenn man das fein im Spüren hat, kann man das wirklich auch gut wahrnehmen.
Also man muss ja vielleicht so eins vorwegschicken für alle, die jetzt natürlich auch skeptisch daran gehen. All diese Modelle sind ja entstanden vor wirklich vielen Jahrhunderten im tantrischen Bereich. In einer Zeit, wo man natürlich genau wie man das heute macht, versucht, Dinge modellhaft darzustellen. Also wenn ich ein Modell für etwas habe, ein Erklärungsmodell, dann kann ich das in meinem Kopf besser einordnen, dann kann ich damit besser spielen und arbeiten, kann ich es anwenden, kann Dinge verstehen. Dafür ist ein Modell erstmal da. Ich denke mal ans Bohrsche Atommodell, das ist auch widerlegt und trotzdem hilft es uns in der Schule zu verstehen, wie das funktioniert. Jetzt muss man aber eins sagen, dass natürlich diese Modelle der damaligen Zeit eine andere Grundlage hatten als die heutige. Also wenn man sich anschaut, wie diese Kultur damals war, dann war die sehr gottesfürchtig und hat keine Leichname seziert. Also das war Blasphemie, deshalb hat man nie Menschen geöffnet. Und das muss man, wenn man über Chakren redet, finde ich, oder über Nadis, dieses ganze feinstoffliche System, immer dazu sagen, weil sonst ergibt es ja keinen Sinn. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Modell basiert auf eigener Erfahrung und auf dem Abgleich dieser Erfahrung mit den Erfahrungen anderer. Und irgendwann sind es genügend, die sagen, ja, du, bei mir ist es genauso. Irgendwann habe ich eine ganze Gruppe und alle sagen, ja, ja, das ist sehr ähnlich. Dann bietet es ja eine tolle Grundlage für so ein Modell. Aber natürlich ist dieses Modell begrenzt in seiner, ich möchte mal sagen, wissenschaftlichen Tragfähigkeit oder Validierbarkeit, wenn man jetzt den Anspruch hat, es müsse auch der modernen Forschungstiefe irgendwie entsprechen. Weil das kann es nicht. Deshalb möchte ich eine Lanze brechen für die Menschen damals und das so ein bisschen von der Seite nochmal aufzäunen, damit da nicht immer diese komischen, also diese Chakren sind ja eigentlich unendlich viele, aber wir sprechen heute von 7 Hauptchakren. Es gibt ganz viele Schriften. Es gibt zum Beispiel eine alte Schrift, die heißt Chat Chakra Nirupana. Chat ist das Wort für 6 Chakra und Nir ist ohne und Rupam ist Form. Also 6 Räder ohne Form. Da ging es um 6 Räder. Ne? Also man hat einfach sich da auch nie festgelegt. Es gibt auch 12 oder 4. Also ganz egal, wo auch immer man was spürt. Aber das, was Menschen gespürt haben, das wurde dann halt jetzt aktuell auf 7 Chakren festgelegt, entlängs einer Linie. Und diese Linie, das ist sozusagen der Hauptmeridian in uns, der diese Chakren energetisch verbindet, könnte, ich weiß es nicht, vor vielen, vielen Jahrhunderten, als dieses Modell entstand, natürlich einfach der Wirbelsäule entsprechen. Das ist das Logischste. Und wir wissen ja auch, ein längstes Rückenmark funkt unsere ganze innere Verschalterei hin und her. Weil ich sehe oben, da ist der Kopf, dann kommt die Wirbelsäule. Und wenn ich den Körper nicht aufmache, dann verstehe ich nicht, dass der Atem nicht auch durch die Wirbelsäule geht. Und der Magen liegt auf Höhe der Wirbelsäule und unten ist ein Loch und da kommt das wieder raus, was ich gegessen habe. Natürlich mag das dazu verleiten oder verleitet dazu, zu glauben, okay, es gibt da einen Hauptast und durch den fließt halt irgendwie alles durch. Und weil durch den alles durchfließt und wir aber auch die Erfahrung machen, naja, wir essen durch den Mund, wir essen nicht durch die Nase und wenn wir durch den Mund essen, müssen wir gleichzeitig durch die Nase atmen, sonst funktioniert das nicht, sonst aspirieren wir Nahrung an und dann haben wir diese 2 Nasengänge, entstehen logischerweise auch die Ideen, dass diese beiden Nasengänge parallel zu diesem Längskanal darunter ziehen. Also ich möchte nur so ein bisschen eine Lanze brechen für all die, die sagen, das ist doch Quatsch, ja, mit diesen Nadis. Natürlich wissen wir heute, dass das anders funktioniert. Und deshalb möchte ich dafür werben, was ist die dem System zugrunde liegende empirische Erfahrung, die wir machen können und nicht die wissenschaftliche Validierbarkeit. Und deshalb würde ich mich heute gern über Erfahrungen unterhalten. Was können wir Menschen spüren? Was haben Menschen schon immer gespürt? Und nicht, ob das Chakra grün, rot oder Zwitschakrin grün und getupft ist und nach links oder rechts dreht. Ne? Aber ich glaube, sobald wir was spüren, sprechen wir auch in unserem Sprachbereich von Energie. Nennen wir auch so.
Ja. Ja, ist richtig. Wenn ich immer so über Chakren spreche, mache ich gerne immer diese kleine Übung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Timo, du kennst die auf jeden Fall, dass man wirklich so die Hände aneinander reibt und dann, bis es wirklich richtig heiß wird zwischen den Handflächen und wenn man dann die Hände voneinander wegnimmt, dann spürt man das eigentlich ziemlich gut, dass da was ist, was man nicht sehen kann, aber was tatsächlich da ist. Also man kann so ein bisschen spielen, auch größer werden lassen, kleiner werden lassen, weil unser Prana, unsere Lebensenergie viel auch, einfach wirklich durch die Hände fließt, was ja auch, glaube ich, auch ganz viel der Heilarbeit oder Behandlung auch über die Hände. Da sind so viele Nebenchakren, auch vom Herzchakra kommen wir bestimmt nochmal dran vorbei. Und im Ende, vielleicht, wenn man sich das auch nicht vorstellen kann, ist es eben auch vielleicht gut verstehbar über auch Akupunktur oder sowas, weil auch das ist zwar in der TCM und das Meridiansystem, das ist nochmal ein anderer Zugang, aber die Aussagen sind jetzt gar nicht so unterschiedlich. Und dann kann man das auch verstehen, weil es passiert ja auch am Körper, aber es ist eigentlich sozusagen auf einem Meridian gedacht, der eben dann eine Zuarbeit hat für ein bestimmtes Organ oder so. Das ist ja auch die gleiche Ebene, auf der wir auch über die Wirkung von Chakren oder die Erfahrung sprechen.
Ja, ich denke immer auch so an die vielen Skeptiker da draußen. Mhm. Deshalb würde ich gerne nochmal versuchen, eine Brücke zu schlagen, dass wir die Letzten ins Boot holen, dass die jetzt nicht abschalten.
Falls die nicht schon weg sind jetzt, Timo.
Nein, ich glaube nicht. Gut. Da hinten sehe ich noch einen, der ist gerade um die Ecke gebogen, dreht sich gerade wieder rum. Ich glaube, das Wissen ganz gut dazu verleitet, dass wir unser Gefühl in den Hintergrund bringen. Also je weniger Wissen da ist, desto mehr wird Gefühl einfach zur Wahrheit. Und ich glaube, je mehr wir glauben zu wissen, desto mehr sind wir vielleicht veranlasst oder fühlen uns veranlasst, auf das Wissen zu vertrauen und dem anderen eher leider weniger Vertrauen entgegenzubringen. Es sind ja beide Qualitäten da. Und Wissen ist ja letzten Endes auch nur der Versuch, auf einer kognitiven Ebene Erfahrbares greifbar zu machen. Muss ja auch nicht immer hundertprozentig die Realität abbilden, tut's ja gar nicht. Aber wir denken immer so an Kommunikation über Nerven, Rückenmark, Nerven. Wir haben feste Körper im Kopf, ne? Spezialisierte Zellen, die irgendwas können. Vor der Erfindung des Nerven, biologisch gesehen, mussten Zellen auch miteinander kommunizieren. Da gab es auch noch keine Nerven. Also vielleicht können wir einfach diese Informationsaustausch, der zwischen Zellen stattfindet, über den ganzen Organismus stattfindet, der hat sich auch biologisch weiterentwickelt. Ja, vielleicht waren das damals die Trampelpfade und dann wurde halt die Landstraße von heute mal Autobahn vierspurig. Aber das ist ja auch nur ein evolutionärer Prozess. Bevor es irgendwelche Zellen gab, mussten alle Teilchen miteinander auch irgendwie in eine Wechselwirkung treten. Also wenn wir mal in die Physik gucken, dann sagt ja die moderne Teilchenphysik, dass es gar keine Teilchen gibt. Also die aller neuesten Behauptungen der Physik gehen davon aus, dass es keinerlei Materie gibt im ganzen Universum, sondern dass alles nur energetische Bewegungen sind von Energiewellen. Also es klingt total irre, aber das, was wir für fest halten, ist sozusagen eine Verdichtung von Materie. Sagt die Physik, nicht ich, die Physik. Und zwar nicht irgendwelche selbsternannten Heiligen, sondern wirklich namenhafte Physiker. Und insofern, ich glaube, je mehr wir da wissen, desto mehr wir in der Metaphysik vorankommen, desto krasser finde ich das manchmal wieder, wie eng dann diese alten Lehren wieder an der geglaubten physikalischen Realität sind. Und insofern möchte ich immer wieder so auch mich selbst daran erinnern, weil ich ja auch jemand bin, der die Sachen gern hinterfragt und auf den Prüfstand stellt. Aber ich möchte mich auch selbst wieder daran erinnern, dass alles miteinander in Verbindung steht und das Raum nicht der Faktor ist, der darüber entscheidet, ob die in Verbindung stehen oder nicht. Also es ist offenkundig der Physik egal, wie weit Teilchen auseinander sind, insofern sie eine, jetzt benutze ich das Wort, energetische Verbindung, eine Art Kopplung besitzen. Ja? Und das finde ich ganz irre, dass es die Physik im Moment sagt. Deshalb finde ich eigentlich so retrospektiv all diese Modelle heute sogar viel nachvollziehbarer als noch vor 15 oder 20 Jahren.
Schön. Das ist wirklich ein verrücktes Feld, ne? Dass die Metaphysik eigentlich da auch am Ende in der Spiritualität so schnell landet. Und es gibt auch, der Film ist schon älter, ich weiß nicht, ob du den kennst, What the Bleep, im Sinne von What
do
the
we know?
Fuck do we know? Genau. Ja, ja. Das ist ja, der ist bestimmt schon, weiß nicht, 10, 15 Jahre oder so,
ja, ja.
20 Jahre. So. Und das ist ja schon immens nochmal weitergegangen, aber das ist auch, finde ich, hochspannend, dieses Feld, dass sich das so trifft, ne? Und
total.
Eigentlich bestätigt. Ich habe da immer auch wirklich eine große Hochachtung, dass so die alten Yogis da wirklich über ganz viel Spüren wirklich in tiefe, tiefe Bewusstseinsebenen vorgedrungen sind und das Modell für uns hier gegeben haben. Und ich finde ja, das Schöne auch im Yoga ist, dass es ja immer auch das Chakrenmodell sehe ich so, dass es eine Offenheit hat, also ohne, dass es die Essenz verliert sozusagen oder dass man so das Alte unehrwürdig vielleicht behandeln würde, ist es immer offen, dass eine Weiterentwicklung passieren kann oder neue Erkenntnisse da einfließen. Das ist auch eigentlich ziemlich schön. Und auch, ich finde so, weiß nicht, wie du es empfindest, aber das Chakrenmodell ist ja auch wirklich in ganz, ganz, ganz vielen Körpertherapien im weitesten Sinne ist das ja auch wirklich eine Basis. Also alles, was so Richtung Ayurveda oder indisches System geht, ist die Basis der Körperarbeit ja wirklich auch das Chakrensystem. Also in der tiefen, heilsamen Qualität, auch wenn man sich damit auseinandersetzt, als lebenslange, freudvolle Beschäftigung damit.
Du hast vorhin von, die Chakren bilden alle unsere Lebensthemen ab. Ich glaube, so hast du es ausgedrückt. Ne? Lass uns doch mal vielleicht damit beginnen. Weil wenn ich habe ja eben gesagt, das ist ja letztens eine in Modell gebrachte Erfahrungslehre. Und lass uns doch mal anschauen, wenn es diese 7 Chakren gibt oder mehr oder weniger, um welche Erfahrung geht es denn? Vielleicht sollten wir so vorstellen, was es da so alles gibt. Du,
ja,
ich.
Ja, mir ist egal. Also ich, dann ja. Mache ich ja, so gerne. Dann. Also wir haben das Wurzelchakra, können ja in der Mitte auch switchen. Genau. Unser Wurzelchakra, das ist so ungefähr zu verorten, einfach im Perineum, also zwischen den Körperöffnungen oder Beckenboden. Und es gibt ganz viel Wurzelchakra entlang der Beine und in die Füße hinein. Und das ist immer das, was wir im Yoga ja so gerne Erdung nennen und wieso wir auch im Westen ja so viele Standhaltungen üben. Weil das ist das Zentrum, wo wir in so eine Qualität kommen von Stabilität. Auch Sicherheit sind die Themen, Urvertrauen sitzt da drin, Heimat und Herkunft sind so psychologische Themen, die da drin sitzen auch oder einfach auch für das eigene Überleben zu sorgen. Das sind die großen Themen des Wurzelchakras und ganz sehr die Themen, glaube ich, jederzeit und auch jetzt wieder besonders. Also ist zu stärken darüber auf vielen Ebenen, da kommen wir, glaube ich, gleich dazu. oder erstmal den Überblick. Dann das zweite Chakra. Im Unterbauch, Sexualchakra genannt oder einfach auch so die Qualität von Lebensfreude, sich auch hingeben zu können, hat eine ganz andere Qualität. Also im weitesten Sinne auch das Leben zu genießen. Da geht es nicht um Überleben, auch philosophisch, sondern da geht es um das auch zu genießen und zu fühlen. Und drittes Chakra sitzt eher im Oberbauch, Manipura, das ist unsere Handlungsfähigkeit. Das ist wieder eine ganz andere Energie, geht eher so ein bisschen feurig daher. Und das ist ganz andere Qualität als im zweiten Chakra, wo es eher um Hingabe und in dem Fluss des Lebens zu sein, geht es wirklich darum, auch ins Handeln zu kommen und für sich selber einzustehen, statt wie eine Nussschale irgendwie so sich treiben zu lassen. Das sind die unteren 3 Chakren und die arbeiten eben ganz wichtig dem Herzchakra auch energetisch zu. Und ich finde so, auch die unteren Chakren haben so in der spirituellen Welt manchmal gar nicht so eine gute Publicity, da geht es ganz viel auch so um die höheren Chakren, natürlich, aber die sind auch wichtig, also das ist so unser erdige Erdleben-Basis, die auch da eine Qualität geben und auch ja genauso wichtig sind und die arbeiten sozusagen von unten dem Herzchakra zu, wirklich mit dem Sitz der Mitte der Brust, also klassisch auch da, wo jeder drauf zeigen würde, wenn er auf sich selber zeigt in allen Kulturen der Welt.
Absolut, ja,
also das
total.
Wird ja, das wird ja auch als Sitz der Seele benannt. Das ist einfach so schön und da ist ja wirklich unser Mitgefühl und einfach Kontakt in alle Richtungen, also nach innen, Kontakt nach außen, liebevoller Kontakt, liebevolle Qualität, genau, großes Zentrum und deswegen auch das Herzchakra ja so in der Mitte, das hat schon besondere Bedeutung und Qualität noch, genau. Magst du die oberen weitermachen, Timo?
Ich glaube, ich würde eher nochmal bei den unteren anfangen.
Gut.
Weil jeder hat ja so ein bisschen wahrscheinlich auch seinen Zugang dazu. Das untere Chakra ist Muladhara. Also Mula ist die Wurzel, der Sanskrit-Begriff für Wurzel. Und Dahara heißt Wohnsitz oder Bleiben oder Verweilen. Es gibt heute noch eine Stadt in Afghanistan, die heißt Kandahar. Kand, da kommt das Wort Kandis her, Zucker, Stadt des Zuckers. Na, sieht man auch, wie eng diese Sprachen miteinander verwoben sind. Und wenn ich immer dran denke, wo sind die Wurzeln? Wurzeln haben was mit Sicherheit zu tun. Und du hast ja eben schon gesagt, Sicherheit, Vertrauen. Wenn ich Leute frage, wenn ich in mich hineinschaue oder wenn ich mal die Frage an Zuhörer, Zuhörerinnen stelle, wo fühlst du denn die Abwesenheit der Sicherheit? Dann wäre ich beim Thema Angst. Dann sagen wir auch im deutschen Sprachgebrauch, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ja, also keiner würde sagen, die Angst liegt im linken Ellenbogen. Also wir haben unsere Grundbedürfnisse und damit verbundene Themen und Gefühle auch körperlich verortet. Da schwingen andere Dinge mit. Das ist nicht ein Ausschließlichkeitsfaktor. Und vielleicht nicht auch bei jedem genau gleich, Aber bei mir ist die Angst zum Beispiel ganz klar entlängst der Stellen, die du auch an den Beinen genannt hast eben. Also wenn ich merke, ich sehe zum Beispiel so eine, jetzt muss ich dazu sagen, ich war früher im Rettungsdienst als Zivi und ich konnte das gut sehen und habe damit nie Probleme gehabt. Aber wenn ich das privat habe, läuft es mir heute immer noch die Beine runter und gerade bei Leuten, die mir nahestehen. Also wenn sich jetzt meine Tochter, meine Frau, sonst die verletzt und es sieht übel aus, dann habe ich sofort eine Kontraktion im Beckenboden und sofort die Beinrückseiten entlang. Sofort. Und Innenseiten. Also das ist einfach so krass. Ja, oder dieses Gefühl zu fallen, den Halt zu verlieren. Ja, so dieses, was in die Hose rutscht. Also ich glaube, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass wir dann dort auch diese Thematik verorten. Letzten Endes, schlicht und ergreifend verorten. Das können wir natürlich noch vielleicht darüber sich unterhalten, dann könnte man noch Osteopathen einladen. Wie sieht's denn mit den Organstrukturen aus? Die haben ja für den Osteopathen auch mal eine Verbindung zu Emotionalität. Also insofern kann man das, ich glaube, auch ganz gut verstehen, dass das Thema Sicherheit dort unten besetzt ist. Und du stehst auf den Füßen und wir kommen später sehr gerne dazu, Katharina. Wie machen wir das denn im Yoga? Das hat ja auch was mit Erdungsarbeit zu tun, ne? Sicherheit kann man sich ja erlebbar machen. Das zweite Chakra heißt ja im Sanskrit Swadhisthana Chakra, also Selbstsitz. Und das Selbst, das Swa, hat so zwei verschiedene Komponenten, die ich gerne mal reingeben würde. Die eine Komponente ist quasi, der Buddhismus würde sagen, der edle Kern. Der Yoga würde sagen, Zugriff auf Purusha Atman, also das, was wir sind, unter unserer identitären Decke, losgelöst von Rollen und identitären Mechanismen. Und gleichzeitig ist es aber auch das Selbst, was sich konstituiert. Und dieses Selbst ist ja wandelbar. Es ist einfach nicht festgeschrieben. Man könnte sagen, es ist die Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen, die wir jeden Tag ein bisschen anders erzählen. Und die sitzt da unten. Und deshalb sitzen dort auch die Gefühle wie Scham, die mit identitären Dingen zu tun haben, im Unterbauch. Ja? Und deshalb sind auch diese Elemente, die denen zugeordnet sind, ja? Die Stabilität unten, Muladhara, das ist Erde. Und das andere ist halt Wasser, ja? Für die Wandelbarkeit. Also ich finde, auch da findet man einen schönen Vergleich, dass es überhaupt nicht abstrus ist, sondern sehr greifbar. Und beim Manipura ist es ja, finde ich auch ein schönes Wort, Mani. Es gibt dieses schöne buddhistische Mantra Om Mani Padme Hum. Das ist der Edelstein, das Juwel, heißt übersetzt so viel wie Stadt der Juwelen. Lustiger Begriff. Aber ein Inbegriff dafür, dass wir alle Juwelen, alle Kostbarkeiten, also alle Ressourcen und Qualitäten in uns tragen, die es braucht für Entwicklung. Und die hängen ja wiederum ganz stark davon ab, wie denke ich denn über mich selbst? Also mein Selbstbild ist ja ganz ausschlaggebend dafür, welche Qualitäten ich in der Welt ausspiele und welche Qualitäten ich ins Leben bringe. Das sind natürlich auch die, die ich besonders leicht ausspielen kann. Das wären dann meine Kernkompetenzen, könnte man das später nennen, ne? Was ich besonders gut kann, womit ich immer trumpfe oder vielleicht auch andermal auf den Wecker gehe, wenn es zu viel wird. Und deshalb ist natürlich dieses, du sagtest gerade Handlungsebene, wir sehen schon, die sind ja alle total miteinander verwoben. Die Sicherheit und Stabilität hat einen Einfluss auf die Persönlichkeit, auch auf die Handlungsfelder. Die Persönlichkeit wieder noch, also ne, alles wirkt hoch. Und dann ist für mich immer, ich sehe das, und das deckt sich so ein bisschen mit Osho. Ich finde, Osho hat mal was ganz Tolles gesagt. Osho hat mal gesagt, in den unteren drei Chakren sind wir wie Tiere, in den oberen wie Götter und nur im Herzchakra sind wir Mensch. Und du hast eben die Empathie und die liebende Güte genannt. Und das ist ja wirklich etwas, wir Menschen können ja das Gefühl liebender Güte bewusst abrufen. Und wir können es künstlich erzeugen. Ich weiß nicht, ob das ein Hund kann, aber ich weiß, dass wir es können. Und insofern ist für mich das Herzchakra, Herz heißt übrigens im Sanskrit Rit, also Anahata heißt so viel wie nicht angeschlagener Ton. Man könnte so sagen, wie sauber, noch nicht benannt oder nicht besetzt mit irgendwas. Wie auch immer wir das übersetzen wollen. Für mich ist das Herzchakra immer so der Filter, durch den alles von unten durchlaufen sollte, damit es oben rauskommt und nicht allzu quäksig und fies wird. Genau. Ja.
Sehr schön gesagt.
Und du hast eben noch, letzter Satz von mir, was ganz wichtig ist, du hast gesagt, alle Kulturen der Welt greifen sich, wenn sie sagen, ich bin immer an die Brust, alle. Und ich glaube, das wahre Selbst, das verorten wir alle da, nicht im Kopf. Das wahre Selbst. Mhm. Na, der Kopf kann viel Blödsinn machen. Aber das wirklich gute, Liebenswerte und Liebevolle in uns, das sitzt da.
Ja, und auch was in Kontakt tritt zur Außenwelt, ne? Also auch da, das ist einfach genau dieses Rausgehen. Ja, ist schön. Für mich ist es auch so doll im Yoga, in der Praxis so spürbar, dass die Praxis hat ja so unterschiedliche Qualitäten. Ob man jetzt wirklich eine kraftvolle Standhaltungspraxis macht. Also ich finde es so gerade, wie du auch gesagt hast, ne, im Deutschen, es gibt ja so viele tolle Sprichwörter, so irgendwie, ich bin durch den Wind. So. Ja, oder auch ja, mir ja. Auch die Knie schlottern oder ich kriege die Füße nicht runter, das Gefühl kenne ich auch. Und dann ist es so wirklich, du stellst dich irgendwie 10 Minuten in 2, 3 Standhaltungen und es ist komplett ein anderes Gefühl und wieder auch eine andere Stabilität da. Oder auch gerade mit so einer Hüftpraxis, da sind wir dann wieder bei Svatisthana, also alles, was so viel über die Hüften arbeitet. Das ist natürlich wunderbar, um im zweiten Chakra wirklich, wie auch immer man das dann ausdrücken möchte, die Energie zu erhöhen oder da wirklich auch ins Fließen zu kommen. Da ist es auch häufiger mal, dass wirklich auch ein paar Tränen fließen, weil man wirklich gut lösen kann, was da so ein bisschen sitzt. Psoas ist vielleicht auch noch ein Riesenthema. Unser Hüftbeuger, der Muskel der Seele auch, der so viel, oder ich nenne den auch gerne mal so Hauptstresseinsammler Nummer 1. Weil sobald wir flüchten würden, geht da die Spannung rein, evolutionär. Und die sitzt dann dort. Also wir können darüber auch wirklich viel Stress lösen und Anspannung, was wirklich uns auch wieder dann gut mit dieser eher weichen Wasserqualität verbindet. Also das ist über die Yoga-Praxis verrückt. Oder wenn man wirklich mal so eine richtig ordentliche Drehungspraxis gemacht hat mit ganz viel Bauchmuskulatur noch dazu oder sowas, wie man sich danach fühlt oder Rückbeugen über die Anahata Herzchakra-Praxis. Das sind ja jeweils, finde ich, wenn man aus einer Yogastunde rausgeht, jeweils eine dieser Qualitäten bedient hat, ist es ja ein komplett anderes Gefühl, wie man aus der Stunde rausgeht. Und das finde ich schön, so kann man Yoga auch wirklich einfach benutzen, zu sagen, ich fühle mich heute irgendwie wackelig und instabil vielleicht, also so fein ist es dann auch, ne, dass man für die eigene Praxis oder wenn man in Kurse geht, auch das wählen kann, wählt man ja auch vielleicht unterschiedliche Arten von Praxis, je nachdem, was gerade so dran ist. Und das hat eigentlich auch ganz viel mit unseren Chakren zu tun am Ende, runtergebrochen.
Wie gehst du denn um mit, vielleicht lass uns doch mal bei den unteren 3, 4 bleiben erstmal, vielleicht bevor wir weiter hochgehen. Weil du bist, hast ja schon so ein bisschen angeschnitten, wie man damit arbeiten kann. Du hast eben gesagt, man kann ja die Energie, wenn man das so nennen möchte, eines Chakras erhöhen. Was meinst du denn damit?
Es gibt ja diesen schönen Spruch, auch Energie folgt der Aufmerksamkeit.
Darauf wollte ich hinaus.
Und schön, genau, also wenn wir, egal ob wir jetzt sozusagen hinspüren in unser Muladhara oder Svatisthana, oder ob wir eine Asana-Praxis machen, die besonders dort arbeitet und auch zusätzlich natürlich mit Ansagen dahin zu spüren, dahin zu atmen oder auch Visualisation und so weiter. Also kann 1000 Sachen da machen. Das erhöht die Energie in dem Sinne, also wir schicken dort die Aufmerksamkeit hin über den Körper oder über den Mind und damit kommt die Energie, schwer mal zu sagen, ne? Also für mich fühlt sich immer an, die Energie kommt da wirklich ins Fließen. Es ist immer eine ganz bestimmte Bewusstseinsqualität auch daran gebunden und ein Fokus auch da drin im Bewusstsein. Und man spürt es ja auch im Körper, dass bestimmte Bereiche dann vielleicht auch einfach warm werden, wenn die Energie beginnt dort zu fließen. Also wenn ich kalte Füße hatte, vielleicht jetzt gerade wieder, wenn es ein bisschen kühler wird in der Jahreszeit. Und ich mache dann eine Praxis, die eben ganz viel mit meiner Erdung, mit Muladhara arbeitet, dann werden natürlich die Füße auch warm. Oder übers Herzchakra werden die Hände warm. Also das kennt vielleicht auch jeder und jede. Also das sind alles gute Zeichen. Manchmal ist es auch ein Kribbeln, ein Pulsieren da oder eben wirklich fein. Ich spüre wirklich auch immer dann so eine ganz feine energetische Bewegung. Also das sind alles so Anzeichen, dass sich die Energie dort erhöht oder dass ich zum Beispiel auch nach einer Yoga-Erdungspraxis ganz andere Gedanken habe. Zum Beispiel, wenn ich vorher, wie du auch den Schatten angesprochen hattest, ne? Also jedes Chakra hat auch so eine Schattenaspekt oder Schattenqualität, die dieses alte Modell benennt, finde ich auch hochspannend. Und wenn ich vielleicht ein bisschen ängstlich bin und mache eine Erdungspraxis, dann werde ich mich nach der Yogastunde vielleicht auch weniger ängstlich fühlen oder sehr wahrscheinlich, weil es über den Körper wieder geht, über den Energiefluss, über den Atem. Oder auch, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, auch aus der modernen Psychologie auch, dass wenn man auch wirklich eine Aufregung hat oder eine Situation, wo man so ein bisschen in der Angst oder Überforderung ist, dass man ganz doll den Quadrizeps, also die Oberschenkelvorderseite anspannt, dass man die Beine streckt und wirklich die Füße spürt und Fäuste macht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das hat auch einen Namen. Also das ist letzten Endes ja auch so ein...
Das ist so ein bisschen wie progressive Muskulation.
Ja,
oder meinst du? Also auch, ich sag mal, du verschießt ja die Neurotransmitter, die aus deinem Stress kommen durch die Anspannung, kannst dein Arm ein bisschen besser lösen.
Genau, ja, das meine ich, genau. Und das liebe ich auch tatsächlich an dem Chakrenmodell, dass das so komplex zusammenwirkt. Ob man es über die Energie benennen mag oder nicht, es funktioniert. Vielleicht auch das nochmal für die Skeptiker. Aber ja, ich glaube, dass viele Menschen, die fein so energetisch spüren, das auch sehr gut wahrnehmen können. Einmal über den Körper, ne, über so ein sehr, sehr feines Spüren im Körper. Das beschreibt es vielleicht auch ganz gut, wenn die Energie sich da erhöht oder ins Fließen kommt. Ja, und tatsächlich manchmal ploppen auch so Themen auf. Also das Modell benennt es gerne als Blockaden. Ich weiß nicht, wie man es modern sagen könnte, dass wir schon eben auch bestimmte, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde so bestimmten hatte ich das Gefühl, ah, super, das ist jetzt irgendwie nicht die Baustelle Nummer 1 vielleicht, wo ich starten sollte. Das ist eigentlich schon ganz gut. Und in anderen finde ich so, ist es eher eine auch fast ein bisschen lebenslange Aufgabe, da immer wieder gut Absolut. Dafür zu sorgen, dass das auch in guten Balance ist sozusagen. Ne? Und klar, aus unterschiedlichsten Aspekten liegen da Themen drin und drüber, die man aber, finde ich, eben auch durch diese Körperarbeit, Energiearbeit dann so super angehen kann.
Du sprichst gerade ein Thema an oder ein Wort, Blockade. Da habe ich mich immer super schwer mitgetan und ich tue das bis zum heutigen Tag. Weil ja, ich finde, dass wir in der westlichen Psychologie einen Fehler machen oder lange Zeit gemacht haben, ja nicht durchgehend und nicht immer noch unbedingt, in positive und negative Gefühle zu unterteilen. Also wenn wir uns ein Thema von einem Chakra angucken, dann ist es ja die Idee, ein Lebensthema, ein Grundbedürfnis und alles, was damit verschaltet ist, aufzugreifen. Und wenn wir beim unteren Chakra bleiben, sind wir beim Thema Sicherheit. Sicherheit, Stabilität, ne? Urvertrauen, Vertrauen ins Leben, Vertrauen in mich. Das heißt, eine Qualität von Vertrauen, eine Qualität, die sich ausdrückt in Form von Ruhe, von Gelassenheit, von dem Anwesenheit von Sicherheitsgefühl, schafft Ruhe. Das heißt, wenn ein Chakra sozusagen fließt, wenn da alles funktioniert, dann habe ich einen guten, sinnvollen Zugriff auf Stabilität und Ruhe. Das heißt, ich vertraue dem Leben aufgrund meiner gemachten Erfahrungen mit dem Leben und weiß, ah, das wird schon irgendwie, das haut mich nicht um. Gut funktionierendes Muladhara-Chakra. Mhm. Wenn ich eine Blockade hätte, dann würde das für mich nämlich bedeuten, dass ich in dem Moment keinen Zugriff auf diese Qualität bekomme. Dafür gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und dann muss ich aber nicht dran arbeiten, irgendwie da was aufzuknacken, weil das ist für mich, finde ich, manchmal so ein bisschen die Idee, ah, ich muss da irgendwie was wegschieben. Also bei Emotionen zum Beispiel sprechen wir von Dysfunktionalität. Alle Emotionen haben Funktionen, die Angst im Übrigen auch. Die Angst hat die Funktion der Warnung, dass ich aufmerksam sein muss. Es gibt ein schönes chinesisches Sprichwort, Mut mit M, Mut ohne Angst ist Leichtsinn. Also wenn ich mutig bin, ist es gut. Weil Mut bedeutet, dass ich mich etwas traue, Handlungsantrieb, kann auch mal die Wut damit zu tun haben und gleichzeitig die Anwesenheit von Angst akzeptiere, weil die Angst sagt mir, pass auf, geh nicht zu weit. Wenn die Angst weg ist, dann, also ich keinen Zugriff auf die Angst habe, weil ich da zu stark von der Wut vielleicht übermannt werde, dann mache ich doofe Dinge und tue mir vielleicht weh. Ist die Angst aber zu stark, dann blockiert sie mich, dann wird sie dysfunktional. Also sie geht über ihre Funktion hinaus und gibt mich in so einen Freeze-Status. Das heißt also, wenn das blockiert ist, wenn also meine Angst so groß ist, dass ich an meine Sicherheit nicht rankomme, dann ist doch die Frage, wie kriege ich denn die Angst weg? Und die Angst geht nicht weg, indem ich sie wegschiebe, sondern indem ich mir die Frage stelle, wie kriege ich Zugriff auf die Ressource Sicherheit? Woran kann ich mich erinnern? Wohin kann ich spüren? Was kann ich mir vorstellen? Wer kann mich helfen? Wie kann ich die Situation verändern? Und. Also auf ganz vielen Ebenen. Und ich glaube, wenn man das so sieht, wird es auch viel transparenter, als einfach zu sagen, du hast da eine Störung, dein Chakra ist blockiert. Weil das habe ich halt leider so, ich sehe deine Falten da oben, aber das, ich habe das halt wirklich ganz häufig gehört und das ist zu einfach, ja. Also das ist einfach,
finde ich auch.
Na, das ist dann so, das ist diese Typisierung, die ich vorhin meinte. Ja, dein Chakra ist blockiert. Ich weiß noch, ich habe mein erstes Teacher-Training, was ich unterrichtet, was ich gegeben habe, da habe ich natürlich auch noch ganz, ganz unglaublich viel ausprobiert und bin auf einen Chakra-Selbsttest gestoßen. Ich habe den da nicht gemacht, aber weil ich fand den doof. Aber der hat genau das gemacht. Ja, du stellst dir irgendwie 17,5 Fragen und dann weißt du, was du für ein Typ bist so ungefähr und welche Chakra bei dir hängt. Und also, ne? Und das ist wahrscheinlich auch der Einstieg, warum ich mich damit immer so schwer getan habe. Weil es so verleitet, dann zu sagen, ach so ist das. Okay, jetzt habe ich ja alles verstanden. Und das ist ja nur ein Aufhänger, mal über etwas nachzudenken. Das heißt, ja, ich kann über eine physische Praxis darunter gehen. Also, was gibt mir Stabilität? Ich mache einen Krieger. Ja, und der Krieger ist einfach sau anstrengend. Und jetzt sage ich dem Schüler, ist anstrengend, gell? Aber guck mal, du kannst das, deine Kraft. Ja. Und das löst Selbstwirksamkeitsmechanismen aus. Ja, das bestätigt. Oder ich mache mir einfach die Tatsache bewusst, ich habe letztens auf einer ganz anderen Ebene, ich habe ein Entwicklungsseminar gerade gegeben am Wochenende, Yoga als Weg der inneren Entwicklung. Und habe die Leute halt am ersten Tag einen Baum malen lassen. So richtig schön wie im Kindergarten, mal einen Baum. Und der Baum hat Wurzeln und einen Stamm und Äste und Blüten. Und trag bitte an die Wurzeln ein, was hat dich alles geprägt? Was gibt dir Sicherheit? Wo kommst du her? Was sind deine Wurzeln? Und dann fang an, Leute darüber nachzudenken. Nicht mal eben, sondern nehmen sich mal eine halbe Stunde Zeit. Dann kramen die in der Kindheit. Dann kramen die in den Fragen, was prägt mich auch heute noch? Weil so Wurzeln werden dauerhaft bestückt. Na, also so Schranken kann man dauerhaft stärken. Und dann sind die da plötzlich auch am gleichen Punkt. Das heißt, was ich damit sagen möchte, mit so einem Chakra zu arbeiten oder mit uns zu arbeiten, hat eine körperliche Komponente. Tun hat eine Spürkomponente, Körperachtsamkeit, hat eine Komponente, auch die von außen kommen kann. Ein Musikstück, ein Geruch, eine Erinnerung, selbst ein Film, ja. Wahrscheinlich gibt mir Rambo mehr Stabilität, auch wenn der Film Banane ist, aber vielleicht macht das mehr mit der Stabilität, ja, als was anderes. Oder ein guter Walt Disney-Film, wo am Ende alles gut ist. Aber es ist genauso die Geschichte von sich selbst abgrasen und sich halt nicht die Frage stellen, was ist da alles schiefgelaufen, sondern die Frage stellen, was habe ich alles an Bord? Was habe ich im Leben alles Gutes erlebt? Was stützt mich bis zum heutigen Tag? Und ich finde, so kann man auch in einer Stunde vielleicht so ein kleiner Schwenk um die Ecke für alle, die unterrichten. Ich glaube, dass die wahre Qualität im Unterricht genau dadurch zutage tritt, indem wir diese Körperarbeit, diese Körperachtsamkeitsarbeit mit einer bewusst dazu passenden Sprache koppeln. Also dem Schüler nicht sagen, na, wackelst schon, bist noch ein bisschen schwach auf der Brust, sondern, ja, ich mache zum Beispiel, ich mache gerne so einen dreibeinigen Hund, ja. Ich mache einen Hund, dann nehme ich ein Bein hoch und lasse eine Hand vom Boden lösen. Egal wie weit, die muss er nicht ganz lösen. Und wenn die Leute da lustig rumwackeln, erinnere ich sie daran, dass sie halt noch lange nicht gefallen sind. Und selbst wenn sie fallen, dass sie wieder aufstehen können. Und zweitens, soll ich immer die Frage stellen, wie oft stehst du denn auf einer Hand pro Woche? So. Und die Antwort ist nie. Aber offenkundig kannst du es. Also nimm wahr, was du kannst, auch was du dir vielleicht sonst nicht zutraust. Und wir können so viel machen einfach in der Praxis und können auf die Weise, finde ich, noch viel mehr machen als mit dieser bloßen Benennung. Also es ist ein ganzer Blumenstrauß.
Ja, total. Genau so, ne? Also so mache ich das auch. Wunderschön, was du gesagt hast. Das wirklich auch so ganz über stärkende Ansagen in die Yoga-Praxis mit einweben und eben nicht, wie du sagst, ne, dieses mangelorientierte oder irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man es sonst nennen will, also dieses Blockaden auch, ne? Wenn dein Knie weh tut, kümmere dich mehr um dein Wurzelchakra oder so, da denke ich auch mal so, Hilfe. Oder auch irgendwo einen Stein auflegen. Ich finde, Steine haben wirklich eine Heilqualität, aber ob die jetzt dann alle Lebensthemen dieses Chakra mit einmal lösen, indem man die dann täglich irgendwie eine Stunde da auf eine bestimmte Stelle legt, das ist große Frage. Und ich finde das schön, diese eben auch modern, ne, wo wir beide hinwollen, dass das einfach auch diese Ressourcenorientierung, wenn man das so beguckt, aus diesem Blickwinkel, auch das Chakrensystem, hat das halt ein unglaubliches Potenzial. Mhm. Also für die Yoga-Praxis wie fürs Leben, genau wie du gesagt hast. Ne? Also finde ich auch gut nochmal den Impuls für alle, die unterrichten, immer mal wieder selber auch zu gucken. Weil ich finde auch, als Yoga-Lehrerin, als Yoga-Lehrer gibt man ja auch immer schon über Ansagen ganz viel auch raus. Erstmal ist es ein Maß an Bewusstheit, aber auch so ein bisschen so dieses eigene, wo steht man selber in bestimmten Dingen oder wo sind vielleicht auch noch blinde Flecken? Also ich bin da auch durchaus immer sehr respektvoll. Und was dann wirklich an Ansage auch passiert, also es ist ja auch eigentlich hochgradig, wie gehe ich in dem Moment mit mir selber um, was ich bereitstelle für die SchülerInnen im Raum. Also ganz, ganz spannendes Thema. Deswegen, da bin ich auch 1000%ig bei dieses Blockadending und so. Das wertet das richtig ab. Das ist echt schade.
Finde ich auch. Weil es uns so ein bisschen reduziert auf das, was nicht funktioniert. Ne? Oder genau. Was vermeintlich falsch ist. Und vielleicht so an Bein nur ganz kurz, weil mir ist es echt super wichtig, weil wir denken so oft, Dinge an uns wäre falsch. Und das führt dazu, dass wir die Dinge, die wir für falsch halten, an uns ablehnen. Und das nimmt uns die Möglichkeit, mit ihnen zu arbeiten, weil wir da nicht mehr hingucken. Ja, und insofern ist es ganz wichtig anzuerkennen, dass halt Wut, Neid, Trauer, Ekel, Freude, was auch immer, alles Bestandteile von uns sind, die auch ganz normal sind, weil wir Menschen sind. Und annehmen heißt ja nicht, wiederhole mich, das habe ich schon 10.000 Mal gesagt, aber annehmen heißt ja trotzdem nicht, dass es so gut ist, wie es ist, aber halt, dass es ist. Und wenn ich anerkenne, dass die Dinge da sind, kann ich sie transferieren, indem ich neue Wege suche, aber nicht versuche, die, die mir im Weg zu stehen, Steine wegzuschieben. Das wird nicht funktionieren. Dann negiere ich einen Teil von mir.
Ja, das stimmt. Und was vielleicht auch nochmal ein schöner Aspekt ist, was damit so ein bisschen in Zusammenhang steht, ist, dass jetzt ganz, ganz spannend auch mit Robert Ehrenbrand auch im Podcast, weil er hat gesagt, und ich teile das auch ein bisschen, dass das auch im Yoga so ganz viel der Punkt ist, dass, wie soll ich sagen, also dass man so sehr im zweiten Chakra ist im Sinne von, ach, das Universum wird das schon regeln und die Dinge sind so, wie sie sind und so soll es dann auch sein. Und das ist so, finde ich, prinzipiell natürlich ein Teil der Wahrheit. Also es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Dann ist es sehr schlau, in Akzeptanz zu holen. Aber so dieses, dass das so ganz weich wird oder dass das so ein Common Sense ist in der Yoga-Community auch, das ist richtig schade, weil Yoga einfach uns in ganz hohem Maße eben handlungsfähig macht. Genau, was du jetzt gesagt hast, ne? Uns auch Dinge anzugehen, wo wir merken, hey, das möchte ich gerne transformieren, da möchte ich mich gerne weiterentwickeln oder da merke ich so, eigentlich steht das so meinem eigentlichen Sein so ein bisschen im Weg, weil ich mich da selber da zurückhalte und begrenze, also auch wo wir wieder ganz doll so bei Ressourcen und Stärkenleben sind und entfalten und entwickeln und das braucht auch ein bisschen diese Manipura-Qualität, ne? Wo halt viele im Yoga dann sagen, oh, das ist das Ego, da muss man aufpassen, genau, Wünsche da drin und so weiter.
Da kriege ich immer ganz gelinde gesagt die Krise, wenn ich das höre, weil alles, was wir tun, alles ist in der ersten Instanz immer aus dem Ego und wir müssen schon echt, wenn wir ehrlich zu uns sind, ziemlich viel Denkarbeit leisten, bis wir bei einem echt altruistischen Ansatz gelandet sind. Also das ist, ich muss da jetzt auch echt rein, weil ich muss das kommentieren, dass da komme ich gar nicht drum rum. Das ist mein Ego jetzt, das ist mein Ego, hallo, mein Ego. Nee, weil ich empfinde es genauso, wir oszillieren in dieser Yoga-Bubble. Ich sage es mal Yoga-Bubble. Also es gibt viel mehr Leute auf der Welt, glaube ich, die Yoga machen, als Leute, die auf der Yogamatte waren. Also es gibt Menschen, die haben von dem Wort Yoga noch nie was gehört und die machen so tiefst Yoga. Aber wenn wir Yoga definieren als einen Weg der Entwicklung, ja, dann oszillieren wir leider zwischen Selbstoptimierungszwang, weil das hat mit Yoga nichts zu tun. Wir müssen nicht erst jemand werden, um jemand zu sein. Das ist totaler, Verzeihung, Bullshit, das ist falsch verstanden. Deshalb ist es auch nur bis zu einem gewissen Grad aus meiner Sicht sinnvoll, sich in so einer krassen Asana-Praxis zu verstricken. Also ich spreche da echt aus Erfahrung. Ich habe dritte Serie Ashtanga gemacht. Das ist wirklich, ich habe neun Jahre nur Ashtanga gemacht.
Das wusste ich gar nicht, sehr schön.
Aber ich hab wirklich gemerkt am eigenen Körper, dass das für mich überhaupt nicht zum Ziel führt. Ich komme aus dem Sport. Das heißt, ich habe da nur meinen Ehrgeiz gestählt und habe mich eigentlich über die scheinbare Fortgeschrittenheit meiner Praxis definiert und war, was diese Praxis anbelangt, in meinen frühen Ashtanga-Zeiten ziemlich arrogant in dieser Hinsicht. Ja, also nach dem Motto, ach, du willst mir was erzählen hier, wo bist du denn da in deiner Praxis? Jetzt übertrieben gesagt, aber das gibt schon eine gewisse Arroganz. Und deshalb warne ich davor, also der Praxis oder der Korrektheit, der vermeintlichen, wenn man Freude daran ist, was anderes. Aber diesem Hinterherlaufen von etwas, na, die Praxis erfüllt sich übers Tun und nicht über das Erreichen einer Form. Das ist Käse. Ja. Das ist das eine, ja. Diese Selbstoptimierung. Aber das andere, was du gerade sagtest, ist genauso selbstbetrügerisch. Nämlich, also im Yoga gibt es den Begriff von Abhyasa, Beharrlichkeit. Und Patanjali schreibt selbst dem Sukra, naja, das kann mal leicht, mild, intensiv, kann auch mal ziemlich intensiv sein. Also sprich, eine gute Anstrengung oder eine gute Beharrlichkeit, die kann auch mal locker sein. Also du bist nicht auf dem Holzweg, nur weil es gerade mal nicht anstrengend ist. Aber das kann auch mal ganz schön anstrengend sein. Und ich glaube, dass viele verwechseln Selbstakzeptanz im Sinne von akzeptieren, dass Anteile in uns sind und Akzeptanz, dass das, wie ich mich im Außen gerade ausdrücke, gut und endlich ist. Also nach dem Motto, lieb mich so, weil anders gibt's mich nicht. Ich nehme mich halt an. Ich habe es jetzt endlich gelernt, mich anzunehmen. Das ist kein Annehmen. Das ist sehr leicht machen und sagen, nur ich habe einfach keinen Bock, mich anzustrengen für dich. Nach mir die Sinnflut. Ich warte halt, bis derjenige oder diejenige kommt, die mich genauso sein lassen, wie ich bin. Das ist kein Yoga. Und deshalb ist das... finde ich das immer schwierig. Natürlich müssen wir Dinge anlernen. Natürlich müssen wir uns selbst lieben, annehmen, verzeihen lernen, Selbstmitgefühl entwickeln. Aber das ist ja was ganz anderes, als zu sagen, so bin ich halt. Das hat nichts mit Selbstmitgefühl zu tun. Ja, gar nichts.
Genau.
Und wachsen zu wollen, hat auch nichts mit Selbstoptimierungszwang zu tun.
Nee.
Ja, muss ich nur so absolut. An beifügen.
Ja, das ist schön. Vielen Dank. Das spricht mir sehr, sehr, sehr aus dem Herzen. Ja, das ist komisch. Manchmal verselbstständigen sich da einfach auch Dinge oder ich weiß immer auch nicht, gar nicht, wie es passiert. Aber es gibt eine Menge dieser Mythen auch in der Yoga-Community. Und ich finde es auch schön, dass man da sich erlaubt, auch immer noch mal anders drauf zu gucken. Mhm. Und aufpasst. Oder man sollte auch drauf gucken. Mhm.
Ich muss auch eins sagen, also ich habe das zumindest immer so erlebt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich habe häufig erlebt an Menschen, auch an Bewegungen, dass man erst einmal in ein Extrem gehen muss, um dann in ein angenehmes Normal zurückzufinden. Insofern, ich verurteile das überhaupt nicht, dass Menschen das tun. Das will ich damit überhaupt nicht sagen.
Auf keinen Fall.
Ich glaube, das ist notwendig. Ja, ich war früher, 1998, habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren. Ich war damals bestimmt einer der Frühen in Frankfurt, aber ich habe bestimmt das erste Jahr, die ersten eineinhalb, vielleicht auch länger, ich weiß es nicht, das mögen mir die Leute sagen, die mich aus der damaligen Zeit noch kennen und es noch erinnern, aber ich habe dann schon mit diesem Belehrungsfinger da gestanden, ja, und wollte dann alle zum Fleischlosen umkonvertieren. Und damit geht man Leuten, gelinde gesagt, auf die Matritten auf die Füße. Und ich glaube, das bahnt sich dann irgendwann so in Normalität und dann... Wenn man das einfach nur lebt für sich, dann beginnt man vielleicht andere damit anzustecken.
Ja, absolut. Ja,
insofern so. Muss das vielleicht auch sein, das gerade so zu
propagieren. Finde ich auch, das kenne ich von mir auch sehr gut. Genau, deswegen also wirklich auch null Verurteilung, um Gottes Willen, irgendeine Richtung. Aber ich glaube, es ist immer gut, sich immer wieder auch neu da zu begucken oder auch mal out of bubble zu gehen, um vielleicht manches immer noch mal wieder gut zu balancieren oder neu anzupassen.
Ich schaue gerade nebenher auf damit. Die Uhr.
Wir ich werden weiß, die auf gar keinen Chakren. Fall.
Ich weiß, wir werden ja, es ist, dieser Podcast erhebt ja hoffentlich auch nicht den Anspruch, da irgendwie wirklich tief einzusteigen. Es soll ja vielleicht eher so ein bisschen Mut machen, sich auch damit mal zu beschäftigen oder inspirieren. Aber vielleicht sollten wir zu den oberen Chakren weitergehen. Die unteren haben wir zumindest benannt. Wir haben sie benannt. Okay. Fahren Sie doch mal fort, junge Frau.
Also es geht weiter zu Vishuddha. Das auch genannt als Kehlkopfchakra. Und das ist das Zentrum wirklich für Ausdruck und Kreativität. Also ich finde immer schön zu sagen, dass das, was wir im Herzen gefunden haben, dass das sozusagen sich ausdrückt über Vishuddha.
Das wäre ja schön.
Das wäre schön, genau.
Das wäre toll.
So vielleicht die philosophische Basis. Und da geht es auch darum, also Thema ist auch immer genannt als Reinheit. Und das bezieht sich wie so oft im Yoga, aber nicht natürlich jetzt ausschließlich irgendwie auf eine körperliche Ebene oder sowas, sondern vor allem auch auf eine mentale Ebene, also eine Art von, wenn man das ein bisschen so oldschool-yoga-mäßig ausdrücken will, vielleicht so eine geistige Reinheit, dass ich eben auch sehr gut sortiere und aussortiere, welche Art von Gedanken pflege und hege ich, also wie denke ich und eben auch wieder, da ist ja auch Sprache so zentral, ne? Also das, was ich denke, drückt sich ja letztlich über die Sprache aus oder eine gewisse Bewusstheit oder vielleicht auch eine gewissen, auch will ich auch gar nicht so wertend sagen, vielleicht so eine gewaltvollere Sprache auch, die ja auch das wieder so zeigt, wie ist es gerade in mir. Wie gesagt, ohne das werten zu wollen, gibt auch ganz unterschiedliche Kontexte manchmal. Genau, also das ist so alles dieser große Bereich von Vishuddha. Und auch viel mit Klang arbeiten dadurch, ne? Mantra singen, das finde ich auch sehr, sehr schön. Stimme. Ja, also da ist eine Menge drin, also es ist vielschichtig. Ja.
Das, also mit dem Vishuddha, ich bin da so hundertprozentig bei dir. Also wenn ich mir das auch angucke, passt es alles sehr gut zum buddhistischen Weg. Es geht von innen nach außen, rechte Gedanken, rechte Absicht, rechte Sprache, dann kommt die rechte Tat. Und damit hängt natürlich da oben alles mit unserer Art und Weise zusammen, uns zu äußern. Wir sagen ja auch, ich habe ein Kloß im Hals oder ich habe einen dicken Hals. Oder in Frankfurt, ich habe eine Krawatte. Ja, weiß nicht, wer das kennt. Ich habe eine Krawatte, wenn man einen dicken Hals hat. Oder man sagt, mir schwillt der Kamm. Also das kommt ja nicht umsonst. Ja, oder es ist mir im Hals stecken geblieben, das Wort. Also das ist halt einfach klar, wir sprechen da, wir formulieren da. Deshalb muss es da ja auch einen Zugang geben. Wir wissen auch alle, wir modellieren da unsere Stimme. Und bei der Kommunikation sind 7% inhaltsbasiert. Der Rest ist Körpersprache, Mimik, Gestik, aber vor allem Klang, Duktus, Sprachfrequenz, ne? Tonalität. Also natürlich ist das rein auch physische Zentrum, wie wir Dinge sagen. Also wenn nicht da, wo dann? Aber auch alles, was aus der Sprache noch zur Tat wird. Also die Arme, die dranhängen, die nennen sich ja im Sanskrit Kamendriyas, also Karma-Macher. Und das ist ja auch ganz cool, weil die halt immer mit Leben rumfuscheln. Und alles, was da oben irgendwie in die Aktion geht, wir merken ja auch, wenn wir angespannt sind, zack, da ist die Faust gespannt, die Schulter zu, ist alles eng. Ja, die Halswendermuskulatur macht dicht, hat auch ganz viel mit Schutz zu tun und mit in die Tat, in die Umsetzung kommen. Und von daher mag ich auch mal ganz kurz diesen Filter des Herzens, den du gerade genannt hast, von Herzen sprechen, der ist so wichtig, weil wenn es den nicht gäbe oder auch nur kognitive Instanz mal zu überprüfen, was und wie, du hast eben so ein bisschen Richtung Marshall Rosenberg, gewaltvolle Kommunikation was gesagt, wir können ja auch ganz toll steuern, wie wir Dinge sagen, dann ist es wie gesagt gut, diesen Filter zu nutzen. Und du hast eben noch was angesprochen, was ich auch gerne nochmal so nur verdeutlichen möchte, die Art und Weise, wie wir über Dinge sprechen, zeigt, wie wir über sie denken. Immer. Die Wortwahl. Die Art und Weise, wie wir über uns sprechen. Oh Mensch, ich Idiot. Na, wie schnell ist das mal rausgerutscht? Zeigt unsere nicht besonders kultivierte Selbstachtung.
Ja.
Und wenn die nicht besonders gut kultiviert ist, rutschen wir natürlich auch ganz schnell in den Minderwert und sowas und gehen dann unsere Verteidigungsstrategien, die nach außen gerne Angriffsstrategien sind. Also auch das ist ja Arbeit der Entwicklung, um besser im Außen zu können, muss ja auch Arbeit im Innen bedeuten. Geht ja gar nicht anders. Sonst wäre das ein zwanghaftes Auferlegen von, das sage ich nicht mehr. Ne? Muss ja aus dem Innen kommen. Ja, spannend, ne? Auch da kann man
schön, ja, sehr.
Ganz viel, super viel. Also Sprache ist unendlich wichtig, finde ich. Auch gerade für sowas wie Yoga, weil die Leute ja vor allem hören. Die gucken uns ja nicht an die ganze Zeit. Die sind bei sich. Und die sind ja auf unsere Art und Weise, wie wir sprechen, die Wortwahl etc. wirklich angewiesen. Deshalb glaube ich, tut man gut daran, sich mal damit zu beschäftigen und sich die Frage zu stellen, wie adressiere ich als Lehrer, Lehrerin? Adressiere ich wertschätzend? Adressiere ich einladend? Adressiere ich auffordernd? Adressiere ich unterstützend und bejahend? Oder lege ich halt den Finger in die Wunde und frage die Leute, was sie wieder alles nicht können und wovor sie am besten noch Angst haben? Also allein die nett gemeinte Floskel, davor brauchst du jetzt keine Angst zu haben. Mhm. Bringt die Angst ins Spiel. Ja, bringt die Angst ins Spiel. Das Gleiche, das Thema Schmerz. Schmerz ist ein fast schon verbanntes Wort innerhalb meines Unterrichts. Es sei denn, ich spiele bewusst damit. Ja, Leid, Schmerz, Gram, All diese inneren Ängste, die braucht einfach keinen, Entschuldigung, keine Socke braucht die im Unterricht. Die kann man gerade draußen lassen. Dafür gibt es ganz tolle Synonyme. Ja,
ja, ganz wichtig. Ja.
Wie siehst du denn das Chakra oben drüber? Weil da gibt es ja auch ganz viele Ideen zu.
Ganz, ganz viele Ideen. Das Stirnchakra oder drittes Auge. Also das hat für mich ganz viel auch mit Erkennen, was ich immer sehr mag. Also so fühle ich es auch als so ein bisschen wie Fensterscheiben putzen nach innen und nach außen, um irgendwie noch ein bisschen klarer zu sehen. Und ich finde, spannend ist ja diese ganz enge Entsprechung auch zur Zirbeldrüse. Da gibt es ja auch wirklich eine sehr, sehr spannende Studienlage, dass das ja eigentlich die Zirbeldrüse, kann man vielleicht so auch als unser Intuitivorgan benennen, die ja ganz schön unterentwickelt ist bei vielen so in unserem Kulturkreis, weil wir die einfach nicht gebrauchen oder benutzen in so einer Form. Also da ist ja wirklich ein Riesenfeld auch nochmal. Und das ist eigentlich schon auch mit einer sehr engen Entsprechung zur Zirbeldrüse. Also ich denke, wenn man so an Kulturvölker denkt, ich bin gespannt, was du gleich sagst.
Ich lache nur, ich kann dazu gar nichts sagen, gar nichts. Ich kann dir nur sagen, dass mir spontan mindestens 3 Ärzte einfallen, die dich jetzt wahrscheinlich am liebsten bei lebendigem Leib auffressen würden. Ja, weil das immer so, ich merke das immer, wenn wir anfangen, über die Zirbeldrüse zu sprechen oder über irgendwelche Sachen oder Thymus oder sowas, dann werden die immer schier verrückt. Ja. Das geht nicht, das gibt es nicht. Da bin ich wieder bei meinem Ausgangsende. Also Erfahrung schlägt Wissen manchmal halt einfach auch. Es gibt ein ganz interessantes Buch von dem Mohan, eine kurze Geschichte unserer Zeit. Das hat vielleicht die eine oder andere Zuhörerin mal gelesen. Und da gibt es ganz am Anfang irgendwo eine Passage. Ich meine, es wäre bei ihm gewesen. Ansonsten war es Reginald Ray, also einer von beiden. Reginald Ray ist ein amerikanischer Buddhist, dem gehört oder der managt das Dharma Ocean Institute in Colorado. Der beschäftigt sich ganz viel mit somatischen Sachen. Also in einem von beiden, nicht mehr. Ich meine, es wäre der Mohan gewesen. Mhm. Da war die Idee, dass die Menschen vor 25.000, 20.000 Jahren halt, die halt noch weitestgehend in der Wildnis waren, aufgrund genau dieses intuitiven Verhaltens, dieser noch funktionierenden Intuition, bevor dieses viele Denken kam, einfach so viel mehr gefühlt haben, dass sie die Anwesenheit eines Raubtiers fühlen konnten und häufig gar nicht in dessen Nähe gehen mussten. Mhm. Na? Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich 3 Meter neben der Raubkatze mich bewegen, mich in vollkommener Sicherheit wählen und würde überhaupt nicht merken, wie sich das Vieh auf mich stürzt, erst in dem Moment, wo es zubeißt. Ne? Also ich glaube einfach, dass wir aufgrund der Art und Weise, wie wir halt einfach biologisch mit allem verstrickt sind, über so viel mehr verfügen, als wir glauben. Aber das ist wie bei allem, wie bei all unseren Fähigkeiten, eine Frage des Benutzens ist. Also wer nie schwimmt, der wird auch nie gut schwimmen. Und wer nie läuft, der wird auch nie gut laufen. Aber was auch immer wir üben, daran werden wir besser. Und ich glaube, dass uns der Unglaube daran, dass diese Fähigkeiten uns inhärent zur Verfügung stehen könnten, dass der so groß und weit verbreitet ist, dass wir natürlich auch nichts dafür tun, das zu entwickeln. Und dann wird es kein Yoga-Seminar der Welt geben, wo du mal eben hingehst, atmest eine Runde, danach funktioniert alles. Also ich glaube wirklich zutiefst, Katharina, das würden wir uns sofort trademarken lassen, oder? Ja. Wir würden den Reibach unseres Lebens machen. Nein, also Scherz beiseite. Ich glaube, und das vielleicht hakt es auch genau daran. Und deshalb, glaube ich, fühlen wir uns in Gegenwart von Leuten, die vielleicht darüber so ganz natürlich sprechen, weil sie vielleicht aus einem ganz anderen Erfahrungskontext kommen, uns entweder unterlegen und entwickeln dann so ein Gefühl wie Guru. Also wenn ich diese Satguru-Talk sehe, also ich stehe dem Menschen jetzt sehr skeptisch gegenüber, muss ich dazu sagen, aber es gibt ja da wirklich Tausende von Jüngern, oder wir gehen halt voll auf Ablehnung und sagen, was ist das für ein Eso-Fuzzi? Und ich glaube, am schönsten ist, man wird es einfach mal ein bisschen ausprobieren. Na, was steht hier für unsere Intuition? Und Intuition verwechseln wir im Westen häufig mit Bauchgefühl.
Ja, genau.
Bauchgefühl ist es
ja
halt schon. Nicht.
Das ist ja auch einer ganz anderen Stelle.
Ganz genau. Das ist die Resonanz des Bauches. Und wenn das gut ist, drückt es ja schon mal aus, dass wir gut in unserem Körper verortet sind. Ne? Ja. Aber dass wir eine gute Körperachtsamkeit haben. Aber es ist halt nicht das Bauchgefühl, sondern es ist wirklich der Anschluss an draußen. Ja, der Anschluss an das Feld irgendwie. Du kriegst spontane Idee und dein Nachbar hat zufälligerweise genau die gleiche Idee. Das war Intuition.
Ja. Oder kennst du das auch? Das habe ich wirklich mit Menschen, die mir sehr nahe stehen. Ich weiß immer kurz bevor die mich anrufen, dass die mich anrufen. Das habe ich auch. Mit meiner Mama zum Beispiel funktioniert das sehr gut. Das ist ein bisschen verrückt. Aber du hast ja gesagt, die Teilchen müssen nicht im Raum zusammen sein, oder? Hattest du eingangs auch so schön gesagt?
Nein, es gibt ein ganz tolles Ding. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, es versteht. Aber es gibt die Quantenverschränkung, die erklärt das. Ne? Irgendwie, zumindest im luftleeren Raum, im Vakuum. Also Dinge scheinen miteinander einfach verbunden zu sein. So scheint es einfach zu sein. Das hat die Idee des Dharma schon vor 2.500 Jahren gesagt.
Ja, schön. Ja, schön. Und ich denke auch, das ist so feine Ebene, ne? Aber ich denke mal, dass trotzdem die meisten Zuhörenden davon eine gute Idee haben, was wir auch meinen. Ne? Das kann vielleicht auch nur erfahren sein. Ich denke auch manchmal, oder ich denke tatsächlich viele, viele Jahre immer mal wieder darüber nach. Ich weiß immer nicht, also ganz subjektiv, ob das so schlecht zu beforschen ist, weil es eben dann auch, sagen ja auch Patanjali und die alten Schriften sagen ja auch immer, ab diesen Ebenen ist das so schwer zu erklären, weil man es mit Worten eigentlich immer wieder ein Level runterholt und damit gar nicht auszudrücken ist. Wir sind jetzt über Sprache sozusagen, also nicht im Sinne von Wertung auch oder überhöhen, aber nochmal andere Ebene, wo Sprache dann eigentlich das wieder ein Stück aus dieser Feinheit rausholt.
Total,
das ist, denke ich, so ein Aspekt. Ne?
Ja.
Genau, ja, man holt es in der Qualität runter. Und ich glaube, ganz persönlich denke ich auch manchmal, kennst du vielleicht auch gut auf dieser Ebene, wenn man so tiefe Dinge spürt, ist gar nicht so wichtig, dass man jetzt unbedingt immer alles wissenschaftlich erklärt, weil man weiß ja oder man hat es erfahren, dass es für einen selber auf jeden Fall so ist und so funktioniert. Also ich liebe das auch immer, da durch Wissenschaft hinzuzuziehen, aber ab einer gewissen Ebene, wahrscheinlich ist die Forschung dann auch uninteressant oder zu kompliziert. Das ist so meine subjektive Idee immer davon, das weiß ich nicht, ob das so ist, weil auch Yoga ja wirklich so komplex zusammenwirkt. Wir kennen es ja selber beide auch aus dem Studium. Das muss man ja auch erstmal in eine Studie reinkriegen, dass man das irgendwie da sinnvoll abbildet. Das ist jetzt wirklich nicht so einfach, würde ich meinen.
Ich glaube, das holt halt Leute ins Boot. Das ist der Vorteil der Wissenschaft. Es holt einfach die Leute ins Boot, die das brauchen, um reinzugehen. Und vielleicht in dem Moment, in dem Erfahrung anfängt, brauchen sie das vielleicht nicht mehr. Also so ging es mir. Du hättest mich nie ins Yoga bekommen, wenn ich nicht irgendwelche Erklärungsansätze dafür gehabt hätte. Oder gefunden hätte. Und ich glaube, das ist auch vollkommen legitim. Alle, die gut zugehört haben, merken nur, es waren 6 Chakren. Eins fehlt noch.
Ich schon gedacht, Eins fehlt noch. Chakra Nummer 7, Sahasrara. Der 1000-blättrige Lotus im Sinne einer Unendlichkeit gemeint. Mhm. Das ist dann tatsächlich, im Yoga sagt man ja manchmal, das ist gar kein richtiges Chakra mehr, weil man es eigentlich gar nicht in dem Sinne so klassisch mehr erreicht. Und ist das große Thema, das finde ich immer schön, vielleicht auch zu sagen, nochmal von Heimkommen im spirituellen Sinne. Mhm. Und auch ein bisschen tatsächlich auch fast schon wieder das alles, was man so über die Reise durch die anderen 6 Chakren gelernt und erfahren hat, das auch wieder bereit sein zu üben, vielleicht in der Weise auch wieder loszulassen. Das finde ich irgendwie sehr schön, wenn gleich eine große Aufgabe.
Mhm. Für mich ist auch, es ist eher das Synonym dafür, dass wir halt angeschlossen sind an allem. Ne? Für mich ist es auch, es ist überhaupt kein Chakra. Also es ist wirklich die Idee dafür, wir sind mit den Füßen auf dem Boden und wir sind aber gleichzeitig Teil des Kosmos. Und insofern schließt sich da so ein schöner gedanklicher Kreis, dass halt einfach alles eins ist. Und Yoga ist ja wirklich die Idee von Einheit mit allem. Also raus aus der Dualität, aus dem Denken, wir seien von allem entkoppelt. Und das bin ich wieder bei meiner blöden Physik, die ich nie verstehen werde, aber grenzenlos irre finde gerade. Und irgendwie total irre, fällt mir nichts anderes ein. Die ja letzten Endes genau das Gleiche sagt. Alles ist irgendwie eins, es ist alles miteinander verbunden. Und das ist mittlerweile Fakt. Also insofern schließt sich da unser Kreis ganz gut.
Ja, schön. Auch was die Tantriker sagen, ne, mit Om und Urschwingung. Und also es ist alles physikalisch bewiesen, metaphysisch. Es ist schön.
Ich glaube, Wir haben sie durch und haben sie doch noch lange nicht durch, wie jeder Podcast. Aber es ist ja gut, sonst wird ja keiner mehr den nächsten hören.
Das stimmt.
Ich glaube, es ist ein ganz guter Punkt, stehen zu lassen, oder? Einfach mal so wirken zu lassen.
Ja.
Und ich glaube, wir beiden werden wieder ein cooles, spannendes nächstes Thema finden.
Ja, ich hoffe. Ja. Ich bin mir ganz sicher.
Ich auch. Dann danke ich erstmal allen Zuhörer und Ihnen und wie auch immer fürs Zuhören. Ihr wart sehr ausdauernd und ich freue mich aufs nächste Mal. Und wie immer muss ich für meinen Kanal sagen, wer von euch Ideen hat, Wünsche, Anregungen, einfach schreiben. Also ich freue mich wirklich, wenn ihr das tut, weil ich einfach so viel besser an Ideen komme. Und ansonsten, ich danke dir, Katharina, für das Dasein.
Danke dir, Timo. Ja, vielen Dank.
Und wir werden.
Es ist wunderschön, diese wertvollen Themen auch wirklich zu zweit hier zu beleuchten. Ich finde, es hat nochmal eine ganz andere Qualität.
Ja, ist schön. Sehr schön. Dann, wir machen jetzt intern einen nächsten Termin aus und ich sage für meinen Kanal bis zum nächsten Mal.
Und das sage ich auch. Und ich hoffe, wir konnten Lust machen auf ein bisschen Chakra, wie auch immer. Beschäftigung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Om meets Alltag. Yoga jenseits der Klischees. Mit Tiefgründigkeit zu dem, was du brauchst. Von und mit Katharina Bock. Deine neue Yoga-Routine für die Ohren.